Seit dem vergangenen Jahr gibt es mit der Tour de France Femme wieder eine Ausgabe der Tour de France für Frauen. Im deutschen Fernsehen lief das Rennen live bei Eurosport, außerdem bei One von der ARD und im Livestream der Sportschau. Nach der großen Aufmerksamkeit zum Neustart des Rennens ist das Interesse in Deutschland in diesem Jahr noch einmal gestiegen. Die beiden deutschen Etappensiege von Liane Lippert, mit der wir hier im Podcast vor ziemlich genau 5 Jahren gesprochen haben, und Ricarda Bauernfeind haben sicher einen wichtigen Anteil daran.
Und der Sieg von Ricarda Bauernfeind auf der 5. Etappe hat es an dem Abend tatsächlich auch in die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau geschafft.
Ricarda Bauernfeind hat die 5. Etappe der Tour de France der Frauen gewonnen. Im südlichen Zentralmassiv fuhr die Ingolstädterin fast 40 Kilometer alleine vor dem Feld. Am Ende kam die Fahrerin vom deutschen Team Canyon mit 200 Metern Vorsprung ins Ziel. Im gelben Trikot bleibt die Belgierin Lotte Kopecky.
Ricarda Bauernfeind ist ohne Frage der Shootingstar unter den deutschen Radsportlerinnen. Die Eichstätterin bestreitet aktuell im Team Canyon SRAM Racing ihre erste Profisaison und hat bereits bei der Spanien-Rundfahrt mit einem 5. Platz auf sich aufmerksam gemacht. Die 23-Jährige ist nach den 8 Etappen der diesjährigen Tour de France Femme auf dem 9. Platz und damit in den Top 10 gelandet. Wir gratulieren und freuen uns, dass wir hier im Antritt mit ihr darüber sprechen können und sagen Hallo und herzlich willkommen nach Eichstätt, Ricarda Bauernfeind.
Hallihallo. Danke für die Einladung.
Die Tour ist ja am Wochenende zu Ende gegangen. Mittlerweile sind ein paar Tage ins Land gegangen, wenn wir hier dieses Gespräch aufzeichnen. Legt sich denn die Aufmerksamkeit schon oder ist es immer noch Ausnahmezustand?
Also heute ist eigentlich so der erste Tag, wo ich mal wirklich zu Hause bin und ja, das Ganze sacken lassen kann. Gestern hatte ich noch ein paar Termine in München, die ich aber schon vor der Tour ausgemacht habe, wegen meines Studiums. Und danach bin ich am Abend nach Hause gekommen und ja, mein Heimatverein hat hier eine kleine Überraschungsparty geplant gehabt und das heißt, ich bin dann mit dem Auto angefahren gekommen und dann wurde ich überrascht und es waren so viele Leute da und dann haben wir noch ein bisschen angestoßen und ja, ist dann auch noch ein bisschen später geworden, aber genau, heute ist dann so der erste freie Tag, sag ich mal.
Das klingt auch sehr, sehr schön mit dem gemeinsamen Anstoßen. Und was waren das für Termine an der Uni? Ich hoffe, keine Prüfung.
Nee, einfach nur nochmal sprechen, wie es jetzt weitergeht, quasi die duale Karriere, weil ich jetzt eigentlich ziemlich am Ende meines Bachelorstudiums stehe und natürlich irgendwie schon gern weitermachen würde mit dem Master und da jetzt einfach versuche, eine gute Balance zu finden und einen Zeitplan so zu erstellen, dass ich beides ja so gut wie möglich unter einen Hut bekomme.
Und wow, dann jetzt direkt quasi der wahrscheinlich wichtigste Sieg deiner Karriere gerade erst. Eigentlich fing die 5. Etappe ja gar nicht so gut an, als ihr die erste Ausreißergruppe verpasst hattet. Ja, wann war für dich klar, ich versuche jetzt mal was?
Ja, genau. Also die 5. Etappe, die hat es irgendwie in sich gehabt. Am Anfang ging das Rennen super schnell los. Also es war eigentlich von Kilometer 0, beziehungsweise sogar die Neutralisation. Da wurde schon um Positionen gekämpft, weil man wusste, die ersten Kilometer sind ziemlich, ja, wellig und auch kleine Straßen, schmale Straßen, durch Dörfer durch. Und da war es schon super wichtig, dass man eine gute Position hat. Ja, von Kilometer 0 an ging es dann Vollgas los. Und ich glaube, nach 5 Kilometern gab es schon die erste Teilung im Feld. Also ja, da wusste man dann, okay, man ist im Rennen jetzt angekommen. Dann kurze Zeit später hat sich eine, ich glaube, 15-köpfige Spitzengruppe wieder aus dem Feld gelöst. Und es waren eigentlich ja alle großen Teams so vertreten, aber wir leider nicht. Wir haben es wieder verpasst, so wie am Tag zuvor, als die Spitzengruppe 10 Minuten, glaube ich, mal rausgefahren hatte. Und ja, dann dachten wir uns so, nee, also wir dürfen den Fehler nicht nochmal machen, auch weil wir uns eigentlich nach der 4. Etappe ziemlich geärgert haben, dass wir da ja unglücklicherweise nicht die Gruppe besetzen konnten. Dann haben 4 aus unserem Team sich vorne ins Feld gesetzt und das Loch zugefahren. Und dann kamen wir eigentlich in die wellige Passage wieder oder in die bisschen bergigere Passage. Und da ist dann eigentlich nochmal so, ja, das Feld nochmal auseinandergegangen und ich sag mal, das Rennen wurde dann neu gestartet.
War da in dem Moment schon klar, dass du diejenige bist, die angreifen wird?
Nee, also es war eigentlich ganz lustig. wir waren dann oben am Berg. Ich glaube, es war irgendeine Bergwertung und es war super warm. Und Gracia hat im Funk schon gefragt, wann ist die nächste Verpflegung? Dann meinte ich so zu ihr, oh, Gracia, ich bin richtig kaputt. Ich kann dir nicht mehr irgendwie bei einer Attacke oder so, ich kann da nicht mehr mitgehen, wenn zum Beispiel Annemiek oder so angreift. Also es muss sie machen, da kann ich ihr nicht mehr helfen. Und dann hat sie gesagt, ja, bleib einfach an meinem Hinterrad, versorg dich gut, ess und trink genug und dann schaffen wir das schon. Und unser Teamchef wusste natürlich nichts, weil ich habe es zu Gracia persönlich gesagt. Ja, nach 5 Minuten höre ich über Funk, ja, Ricarda, jetzt halt beim nächsten Berg, da greifst du an, das ist dein Berg. Und ich dachte nur so, ach nee, das packe ich nicht. Aber im selben Moment wusste ich, okay, ich muss es machen. Das ist der Plan. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Auch wenn ich angreife und danach explodiere und hinten rausfall, dann habe ich es versucht. Dann kann ich mir danach nichts vorwerfen. Und wenn der Körper halt dann mal nicht mitmacht, dann ja, ist es so. Aber ich habe dann trotzdem alles gegeben. Dann habe ich gewartet, bis es wieder ansteigt. Und ja, dann habe ich attackiert.
Das ist wirklich interessant zu hören jetzt hier im Podcast, denn wenn man so die Übertragung gesehen hat, dann war ihm das natürlich nicht klar, weil dein Antritt war ziemlich beeindruckend. Du bist ja auch wirklich ziemlich schnell vom Hauptfeld weggekommen. Da hatte man nicht das Gefühl, dass du irgendwie nicht so gut drauf bist. Aber dann tauchen ja auf einmal auch so 2 Verfolgerinnen noch auf, darunter auch die deutsche Meisterin Liane Lippert. Was hast du denn da gedacht in dem Moment?
Also ich habe es gar nicht so wirklich mitbekommen, weil mein Teamchef mir zum Glück nicht detaillierte Infos gegeben hat. Also ich wusste immer den Zeitabstand. Ich wusste dann auch, dass er von 1,30 wieder zurück zu 50 Sekunden oder so geschrumpft ist. Und da dachte ich mir schon, okay, also jetzt ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich eingeholt werde, weil man ja auch schon auf der 3. Etappe gesehen hat, wo die Belgierin, ich glaube 200 Meter vom Ziel oder so, eingeholt wurde. Und ich war eigentlich zu 99% sicher, dass mir dasselbe passiert. Also ja, innerhalb des letzten Kilometers wird das gelbe Trikot dann an mir vorbeisprinten. Ja, also ich wusste dann, dass hinten Marlin noch im Feld ist, aber ich wusste nicht, dass Marlin und Liane zu zweit nochmal vom Feld weg sind.
Und gab es dann irgendwann den Moment, wo du realisiert hast, okay, ich gewinne das hier jetzt einfach, diese Etappe?
Nee, überhaupt nicht. Drum habe ich auch irgendwie gar nicht auf dem letzten Kilometer feiern können oder ja schon den Moment wahrnehmen können, weil ich, wie gesagt, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis das Feld an mir vorbeirauscht. Und drum bin ich bis zum letzten Zentimeter und bis über die Ziellinie all out gefahren und ja, konnte dann eigentlich erst auf der Ziellinie oder nach der Ziellinie so wahrnehmen, dass ich wirklich als Erste jetzt über diesen Zielstrich gefahren bin.
Du hast ja auch vorhin schon beschrieben, dass das, ich glaube, das kann man so sagen, auch dein bisheriges sportliches Leben doch nochmal ordentlich verändert hat. Der Empfang zum Beispiel zu Hause. Ja, was bedeutet so ein Tour de France Etappensieg?
Also man muss sagen, das Medieninteresse ist von ja 0 auf 100 gestiegen, würde ich sagen. Es ist Wahnsinn, auch was man ja von familiärer Seite, vom Freundeskreis, aber auch jetzt halt hier von meiner Heimatstadt für Aufmerksamkeit bekommt. Es haben Leute das Rennen verfolgt, die davor eigentlich nie was mit Frauenradsport zu tun hatten oder generell mit Radsport. Die haben dann nur über Freunde oder so erfahren, ja, da fährt jetzt eine Eichstätterin mit und dann haben die es vielleicht zufällig mal irgendwie angeschalten oder ja, ich glaube, in der Zeitung gab es bei uns einen Vorbericht über die Tour. Ja, dann sind die eigentlich immer alle nur zufällig auf das Rennen gekommen. Und dann haben sie gesehen, dass ich da wirklich auch vorne mitfahren kann. Und ja, die sind jetzt vom Frauenradsport auf jeden Fall sehr begeistert und ja, positiv überrascht.
Auf die Wirkung in Deutschland kommen wir später noch im Gespräch zurück, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich würde noch mal kurz zurückkommen auf diesen Tag, auf diese 5. Etappe. Du hast, ich glaube, am nächsten Tag in einem Interview gesagt, dass du in der Nacht nach dem Etappensieg nur 2 Stunden geschlafen hast. Warum denn?
Ja, man liegt dann im Bett und dann kommen irgendwie alle Eindrücke und alles drumherum kommt einem noch mal so in den Kopf und man steht aber noch so unter Strom und man liegt im Bett und man merkt einfach, wie das ganze Herz noch so pocht. Also es war einfach so ein komisches, aber gleichzeitig auch schönes Gefühl. Und man schaut sich dann noch die ganzen Bilder an oder auf Instagram die Verlinkungen und bekommt dann Gänsehaut. Und dann will man irgendwie auch nicht schlafen, weil man will noch die ganzen Eindrücke und Emotionen irgendwie aufsaugen. Und ja, dann fällt das Schlafen natürlich super schwer.
Und wahrscheinlich kommt man auch relativ spät erst ins Hotel, ne?
Es ging sogar. Also ich glaube, ich war dann, das war zum Glück eine Etappe, wo wir eine kurze Anreise zum Hotel hatten. Es waren nur 20 Minuten Fahrzeit. Die Tage zuvor hatten wir manchmal 1,5 Stunden oder 2 Stunden Fahrzeit. Das heißt, ich war dann gegen 8:30 oder so sogar schon im Hotel. Wurde dann auch vom Team noch empfangen und noch so ein kurzer Quatsch mit jedem, Danke sagen, Gratulationen in Empfang nehmen. Und ja, dann ging es schon zum Abendessen, Massage und ja, dann schon ins Bett.
Und wie ist denn so ein normaler, in Anführungszeichen normaler Tagesablauf bei so einer Rundfahrt?
Also normalerweise hatten wir immer so gegen 8:30 Uhr Frühstück. Und dadurch, dass die Etappen teilweise erst um 1 oder um 2 waren, hat man dann nochmal gegen 11:30, 12 was gegessen. Danach ist man eigentlich schon ja ins Auto und zum Rennen gefahren. Genau, dann hat man davor immer Teampräsentation, dann startet das Rennen und nach dem Rennen ein kurzes Cooldown, duschen, Essen nehmen und dann setzt man sich schon ins Auto, fährt wieder zurück ins Hotel. Dort kommt man dann meistens gegen 7:30, 8 an, bekommt dann Abendessen, dann finden noch Massagen statt und dann ist eigentlich schon der Tag wieder vorbei und ja, man geht schlafen und am nächsten Tag fängt es wieder neu an.
Da ist nicht viel Luft übrig, ne? Was heißt denn Cooldown? Sitzt man da auf der Rolle oder?
Genau, also wir hatten dann immer Eiswesten noch an, einfach dann die Beine locker pedalieren und dann schon Recovery Shake zu sich nehmen, paar Haribos, dass man wieder die Kohlenhydratspeicher auffüllt und ja.
Nach so einem Sieg, wie von dir jetzt, wühlen Reporterinnen und Reporter ja auch häufig direkt in den Statistiken und suchen nach Besonderheiten. Du bist zum Beispiel die jüngste Fahrerin, die jemals eine Etappe bei der Tour de France der Frauen gewonnen hat. Spielt sowas für dich eine Rolle?
Nee, also ich muss sagen, ich war hinterm Podium. Dann hatte ich 2 Ehrungen, einmal für den Tagessieg und einmal für die rote Nummer, also für die aktivste Fahrerin. Und dann wollte ich schon runtergehen von der Tribüne und dann sagen die, nee, du hast noch eine Ehrung. Und ich wusste eigentlich gar nicht, um was es da geht bei der Ehrung. Und dann habe ich erst, als sie quasi das anmoderiert haben, habe ich verstanden, okay, ich bin die jüngste Fahrerin, die bis jetzt eine Etappe gewonnen hat.
Wir haben es ja auch vorhin schon angesprochen, du bist gerade in deinem ersten richtigen Profijahr, 5. bei der Spanien-Rundfahrt, 9. bei der Tour jetzt. Und dann ja auch noch der Etappensieg, über den wir auch gerade schon so ein bisschen gesprochen haben. Läuft bei dir, oder?
Ja, ich würde sagen, schon. Also ich kann mich definitiv nicht beschweren.
Hättest du das gedacht am Anfang der Saison?
Niemals. Also die Vuelta war schon wirklich eine Überraschung. Auch der 3. Platz bei einer Etappe kam sehr überraschend. Und jetzt halt hier die Tour. Also ja, das übertrifft alle Erwartungen.
Woher kommt bei dir eigentlich dieses krasse Durchhaltevermögen?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber ich glaube, ich bin eine Person, die, wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann will ich das unbedingt erreichen beziehungsweise unbedingt umsetzen. Und ich gebe dann alles dafür. So war es, glaube ich, auch bei der 5. Etappe. Also meine Beine, wie schon vorher gesagt, ich habe mich wirklich schon müde gefühlt und kaputt. Und meine Beine, ich glaube, die wollten nicht mehr oder die konnten nicht mehr. Aber mein Kopf, der war dann so, okay, Rika, du fährst jetzt die Attacke und du gibst einfach alles und dann schaust du einfach, was rauskommt und wohin es noch geht. Ich glaube, da spielt der Kopf einfach eine extrem große Rolle. Und es war wirklich Zufall, weil beim Teammeeting vor der Etappe hat unser Teamchef gesagt, ja, die heutige Etappe wird im Kopf entschieden, weil die 4. Etappe war ja diese extrem lange Etappe und er meinte, jeder ist müde, jeder ist kaputt vom gestrigen Tag. Die heutige Etappe wird rein im Kopf entschieden und ja, ich glaube, die Etappe war dann wie für mich gemacht.
Hat sich denn da jetzt im Kopf bei dir was verändert seit so 2019, 2020, als du erstmal, also so zumindest Radsportkarrieremäßig, ein bisschen auf die Bremse getreten bist? Ich glaube, du hattest gesagt, da war der Druck sehr groß, den du dir gemacht hast, sodass du sogar den Spaß teilweise am Rennradfahren verloren hast. Wie gehst du denn heute mit dem Druck um? Spürst du den immer noch oder ist das jetzt kein großes Thema mehr?
Also klar, jetzt hat mit meinen ganzen Ergebnissen oder so haben viele Menschen wieder Erwartungen und in gewisser Weise wächst der Druck wieder an. Aber ich habe aus der damaligen Zeit gelernt, dass es auf jeden Fall keinen Sinn macht, sich da irgendwie reinzustressen oder sich selber so unnötigen Druck zu machen, weil jeder ist nur ein Mensch, jeder hat einen guten Tag, einen schlechten Tag und ja, man darf den Spaß einfach nicht verlieren. Und ich habe vor 3 Jahren, 4 Jahren wirklich den Spaß einfach verloren und habe mich so reingestresst und habe mir eigentlich mehr Gedanken darüber gemacht, was jetzt andere Leute von mir denken, wenn ich jetzt halt bei dem Rennen Zehnte werde und nicht auf dem Podest bin oder ja, bei irgendeinem Rennen einfach wirklich schlecht fahre. Und am Ende interessiert es keinen. Es klar, in dem Moment, wenn man sich die Ergebnisliste dann anschaut, denkt man sich, ah, okay, jetzt wird sie Zehnte. Aber nach einem Tag, ja, interessiert es eigentlich keinen mehr und man hat sich unnötig Druck gemacht. Und jetzt mittlerweile gehe ich da einfach entspannter an. Wie gesagt, der Druck wächst jetzt halt von Rennen zu Rennen. Aber ich bin einfach jetzt halt entspannter und fokussiere mich einfach drauf, den Spaß nicht zu verlieren und trotzdem das Rennen zu genießen.
Stichwort Spaß und vielleicht auch ein bisschen Quälerei. Eine Besonderheit von dir ist, dass du es magst, auf der Rolle zu fahren, im Haus deiner Eltern und übrigens nicht im Keller, weil ihr gar keinen habt, hast du im Vorgespräch verraten. Da kannst du besonders gut an deine Grenze gehen, hast du gesagt. Kannst du das für dich erklären? Hier im Podcast haben wir auch schon häufig darüber diskutiert. Die einen hassen ja Rolle fahren und du liebst es aber irgendwie.
Ja, ich würde sagen, es ist so eine Hassliebe. Also ich mag es halt einfach, mich beim Training richtig zu quälen. Ich liebe das Gefühl, wenn man dann vom Rad absteigt und man spürt die schmerzenden Beine und ja, man glüht noch so von innen raus. Man steht unter der Dusche und der Kopf ist einfach nach der Dusche immer noch rot. Es ist ganz komisch und viele können es einfach wirklich nicht nachvollziehen, aber ich lieb's einfach und ja, ich denke, vom Trainingseffekt her ist es auch sehr gut.
Offensichtlich.
Hörst du dabei eigentlich Musik oder irgendwas, was dich antreibt oder kommt das einfach aus dir heraus?
Nee, ich höre auf jeden Fall Musik. Es kommt dann immer darauf an, was für Musik. Und manchmal bin ich dann so im Fokus, dass ich irgendwie gar nicht merke, was für eine Musik gerade läuft. Also dann habe ich gerade wieder ein Intervall geschafft und dann merke ich erst, ah, das Lied, nee, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und ja, dann klickt man weiter.
Ja, das ist spannend. Das kenne ich auch vom Rennradfahren. Manchmal kommt man nach Hause und war irgendwie 3 Stunden unterwegs und denkt so, habe ich an irgendwas gedacht? So, also, dass man so völlig vergisst. So. Und manchmal kann man sich auch total gut erinnern wiederum. Also, dass das so eine unterschiedliche Wahrnehmung ist. Ne? Ja, spannend.
Ja.
Ja, werfen wir als nächstes nochmal einen Blick auf die Gesamtwertung. Die Siegerin Demi Wollering und ihr Team haben ja während der Tour auch mit der Organisation so ein bisschen gehadert und auch gestritten. Wie hast du das denn wahrgenommen? Ist sie einfach die Stärkste gewesen?
Also von den Problemen, die quasi das Team hatte, habe ich jetzt eigentlich nicht so viel mitbekommen. Aber man muss auch einfach sagen, SC Works, ja, die sind das ganze Jahr über schon bärenstark und die sind mit einer super Mannschaft angereist und ja, die haben viele verschiedene Karten zu spielen und auch ja, in jederlei Hinsicht ein rundum komplettes Team, würde ich sagen. Und ja, da ist es dann kein Wunder, dass sie so abschneiden bei der Tour und auch ja so viele Siege einfahren können.
Aber Stichwort starkes Abschneiden, also ihr seid jetzt mit 2 Fahrerinnen in den Top 10, das ist jetzt von außen betrachtet auch nicht so schlecht. Also wie fällt denn eure Bilanz so aus als Team?
Also wir hatten vorm Tourstart ein paar Ziele, haben gesagt, ja, wir wollen natürlich eigentlich an die Erfolge von letztem Jahr anknüpfen, wo Canyon SRAM Racing die Teamgesamtwertung gewonnen hat, Platz 3 in der Gesamtwertung. Und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, vielleicht klappt's mit dem Bergtrikot, ein Etappensieg wäre schön und natürlich Podium in der Gesamtwertung und vielleicht auch Teamwertung, Gesamtsieg. Ja, ich würde sagen, wir haben alles erreicht bis auf Teamwertung. Aber ja, also jeder war danach einfach nur happy und es, ich glaube, es lief dann am Ende doch noch besser als erwartet. Also wir haben die Erwartungen dann trotzdem noch übertroffen.
Ja, man muss sich auch noch steigern können.
Genau.
Das Organisationsteam der Tour de France hat den Tourmalet ja ganz klar als Höhepunkt der Tour geplant. Und du magst die Berge, wie man immer wieder hört, ja mittlerweile auch sehr gerne. Ist es für dich persönlich ein Höhepunkt gewesen, diesen Berg in einem Rennen zu fahren?
Also ich habe mich auf diesen Tag, also auf den Samstag, wirklich die ganze Tour über gefreut. Nach Donnerstag war das dann so, okay, ich freue mich immer noch drauf, aber ich versuche da einfach, ja, mein Ding zu fahren. Dann war der Tag gekommen und vorm Tourmalet gab es ja den Col des Aspins. Ich muss sagen, nach dem ersten Berg war ich sehr enttäuscht. Also ich bin die Abfahrt runtergefahren und dachte mir eigentlich nur, oh je, was wird das jetzt gleich noch am Tourmalet? Musste auch eine kleine Träne schon verdrücken, weil ich von mir persönlich einfach ja ein bisschen mehr erwartet hatte und nicht damit gerechnet hätte, dass ich schon am ersten Berg die Gruppe ziehen lassen muss. Ich habe dann nochmal Ronny und Erik Zabel neben mir im Auto gehabt und die haben mir dann einfach nochmal Mut zugesprochen und dann habe ich mich wieder gefangen und konnte mein Tempo dann am Tourmalet hochfahren. Ich bin einfach froh, dass ich da dann nochmal am Ende einfach ja stärker geworden bin und mich nochmal von meiner Gruppe dann absetzen habe können und einfach noch ein bisschen Zeit gut machen konnte, auch für die Gesamtwertung. Der Tourmalet, also die letzten 5 Kilometer, das war was, was ich so persönlich noch nie erlebt habe. Man kennt die Bilder eigentlich immer nur aus dem Fernseher, wenn die Menschen rechts und links den Gang bilden und man fährt dann durch. Ich hätte nie gedacht, dass das bei uns Frauen und vor allem an diesem Tag, es war oben super neblig, kalt und ja, irgendwie hat es auch leicht geregnet. Und ich hätte nie gedacht, dass das so viele Menschen sind. Und man ist dann in diesen Gang an Menschen reingefahren und dadurch, dass es so neblig war, wusste man nicht genau, wo man da eigentlich rauskommt. Ob jetzt 10 Meter davor der Gang noch weitergeht oder ob dann zufällig ein Mensch steht oder nicht. Und es war so ein, ja, bombastisches Gefühl und irgendwie, man wurde so angefeuert und man hat da schon dann auch teilweise ein bisschen Gänsehaut bekommen, wenn man da zu hoch gefahren ist. Und es hat einen auf jeden Fall nochmal die letzten Kilometer richtig gepusht.
Das klingt ja wirklich ein bisschen euphorisierend.
Ja, definitiv. Also das muss man erlebt haben, um davon sprechen zu können, würde ich sagen.
Und vielleicht nochmal so ein bisschen zurück auf deine Enttäuschung, die du gerade so ein bisschen geschildert hast am Daspin. Das heißt, du hattest dir die Etappe vielleicht auch ursprünglich, bevor du die andere schon gewonnen hattest, so ein bisschen rausgeguckt. War das so eine, wo du angreifen wolltest oder warum war die Enttäuschung so groß?
Ja, es war, also man wusste, dass an diesem Tag die Gesamtwertung gemacht wird und dass, wenn man bis dahin einigermaßen gut durchgekommen ist, alles möglich ist. Von der Platzierung her bin ich so mit Top 10 super zufrieden. Also mehr hätte ich mir eigentlich auch gar nicht ausgerechnet. Aber ich war in dem Moment einfach enttäuscht, weil Fahrerinnen dann von mir weggezogen sind, wo ich zum Beispiel bei der Vuelta noch mitfahren habe können. Und das war in dem Moment dann einfach für mich so, oh Mist, da wäre ich jetzt eigentlich so gern mit dabei gewesen. Und ich wusste auch, dass zwischen dem Col des Aspins und dem Tourmalet einfach noch dieses lange Flachstück ist, das sich einfach so leicht zieht und das einfach ungemütlich wird. Dadurch, dass Marlin dann vorne in der ersten Gruppe war, ja, dachte ich mir, Mist, also die haben jetzt da jemanden, der richtig ziehen kann und ich habe die Gruppe nicht und in dem Moment ist halt dann die Gruppe einfach, ja, mir vor der Nase quasi weggefahren.
Ja, lief ja dann doch ganz gut am Ende zum Glück.
Genau.
Wir haben es am Anfang ja schon angesprochen, man hatte den Eindruck, dass die Tour de France Femme in Deutschland in diesem Jahr noch einmal deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ist das Rennen jetzt schon das wichtigste Frauenrennen der Welt?
Ich würde sagen, ja. Also dadurch, dass ja viele Menschen, wenn man sagt, man macht Radsport, dann bringen die das immer gleich mit der Tour de France von den Männern in Verbindung. Einfach weil die Tour de France bei den Männern ja das bekannteste Rennen ist, würde ich sagen. Dass es jetzt natürlich eine Frauenversion gibt, ist super, weil jetzt kann man es quasi so vergleichen oder genauso in Verbindung bringen. Intern im Frauenradsport würde ich sagen viele aber noch, dass der Giro einfach ein bisschen was oder dass der Giro für sie persönlich ein bisschen wichtiger ist. Aber ja, auch von Medienseite und Medieninteresse her ist die Tour, würde ich sagen, trotzdem ein Highlight und wichtiger als der Giro.
Was müsste denn aus deiner Sicht aber vielleicht trotzdem noch besser werden bei der Tour, damit es in den nächsten Jahren, ja, vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und ihr auch noch mehr Wertschätzung erfahrt?
Also mir fällt jetzt eigentlich in dem Moment gar nichts ein, was man besser hätte machen können. Für mich war das ja jetzt meine erste Tour de France. Ich habe noch nie bei sowas teilgenommen, bei so einem riesen Event. Ich wusste schon, bevor ich angereist bin, okay, die Tour de France, die wird ein Highlight. Sie wird was Spezielles, sie wird was Besonderes. Aber jetzt nicht aufgrund meines Ergebnisses oder der Leistung, sondern einfach, weil es die Tour ist. Ja, daher bin ich eigentlich ohne Erwartungen hin, sondern nur mit der Information, dass was Besonderes wird und wollte es einfach auf mich zukommen lassen und jeden Moment genießen und aufsaugen. Daher, also für mich war es eine perfekte Tour und mir würde jetzt auch nichts einfallen, was man besser hätte machen können.
Ja, was ja manchmal so diskutiert wird, ist, dass es relativ viele Stürze auch gab, gerade am Anfang. Preisgeld ist auch immer ein Thema, dass es natürlich nicht so groß ist oder bisher nicht so groß ist wie bei den Männern. Aber das sind wahrscheinlich eher langfristige Themen.
Ja, genau. Ich würde sagen, man muss jetzt nicht alles von 0 auf 100 gleich ja verändern und zurechtbiegen. Ich würde sagen, was in den letzten 3-4 Jahren im Frauenradsport passiert ist, ist schon wirklich sehr, sehr groß und ein sehr großer Wandel. Daher, man darf jetzt auch nichts irgendwie überstürzen. Und ja, ich meine, was in den nächsten 4 Jahren noch alles passieren kann, das wird man dann sehen. Und natürlich kann man noch an der einen oder anderen Schraube drehen. Aber wie gesagt, was jetzt auch Preisgelder angeht oder so, da können wir uns, glaube ich, mittlerweile, wenn man ja die Preisgelder von vor 5 Jahren vergleicht, echt nicht mehr beschweren.
Was hast du denn noch so für Visionen und Ziele für deine Zukunft in Sachen Rennradkarriere?
Also für dieses Jahr, ja, habe ich, glaube ich, alle Ziele jetzt halt schon erreicht, beziehungsweise das Jahr ist jetzt schon so perfekt für dieses Jahr. Ich genieße einfach nur noch jedes Rennen jetzt halt, freue mich noch auf die anstehenden Rundfahrten und jetzt auch auf die Weltmeisterschaft. Aber so wirkliche Ziele habe ich jetzt für dieses Jahr nicht mehr, sondern einfach nur noch mein Bestes geben und dann wird man schon sehen, was bei rumkommt. Und so insgesamt für meine Laufbahn oder für die Karriere würde ich sagen, dadurch, dass jetzt nächstes Jahr Olympia ansteht, wird das auf jeden Fall ein Ziel. Und es wäre wirklich cool, da dabei zu sein. Und ja, ganz langfristig, ich würde sagen, ich wäre froh, wenn meine Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt in den letzten 2 Jahren war. Und dann wird man sehen, wo ich dann rauskomme.
Das würde ja bedeuten, es kommen vielleicht noch ein paar Siege dazu.
Ja, ich hoffe. Es wäre natürlich cool.
Und bei Olympia muss ich doch ein bisschen nachfragen, dabei zu sein, wäre das schon alles oder würdest du schon auch von einer Medaille zum Beispiel träumen?
Also natürlich, wenn man dabei ist, dann träumt man immer von der Medaille auch noch. Aber man muss erst schauen, wie die Strecke ist, wie die Mannschaft aufgestellt ist. Und ich denke, wenn man dann dort ist und einfach alles gibt und dafür kämpft, auch wenn es jetzt ein anderer aus der Mannschaft oder also eine Teamkollegin gewinnt, ja, dann wäre das auch schon ein riesengroßes Highlight.
Ricarda Bauernfein vom Team Canyon SRAM Racing hier im Fahrradpodcast Antritt, zugeschaltet aus Eichstätt. Wir sagen vielen Dank für die Einblicke und für das Gespräch und natürlich alles Gute für die Karriere.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.